Was ist denn im Südosten der Türkei los? Also seit Monaten diese Kämpfe. Was ist überhaupt los im Südosten der Türkei?
Alles ist die Anwendung eines umfassenden Konzepts der Regierung. Also es gab ja diesen Lösungsprozess und der Lösungsprozess ist ja von der Seite der Regierung, aber besonders von Staatspräsident Erdogan irgendwie beendet worden. Und das ist ja im März 2015 geschehen. Und seitdem folgen die Regierung und der Staatspräsident einem Kriegskurs. Und vor allem haben sie das Ziel, durch diese Politik die HDP unter die 10% Hürde zu schieben. Deswegen haben sie auch viele Methoden angewendet bis 7. Juni.
Das war, aber, der Wahltag, ne?
Ja, Wahltag, den ersten Wahltag in 2015. Aber damit haben sie keinen Erfolg gehabt und sie haben die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Und sie haben nach diesen Ergebnissen haben sie den Kurs, den Kriegskurs noch härter gemacht. Sie beabsichtigen irgendwie die totale Unterdrückung der kurdischen Politik eigentlich und die Schwächung der PKK auch zugleich. Und zwischen zwei Wahlen, also 7. Juni, 1. November, haben sie die militärische Operationen erweitert. Nicht nur auf den Stellen der PKK, sondern auch in den Städten haben sie diese Unterdrückungsmaßnahmen durchgesetzt, also überall Verhaftungen und Polizeirazzien und so weiter. Als Reaktion hat die PKK in den Städten diese sogenannten Barrikadenmethode aufgegriffen. Und das war ein Vorwand für die Regierung und den Staatspräsidenten, diese Städte umzulagern und Ausgangssperre zu verhängen. Also kurz kann ich so beschreiben die Lage. Diese Ausgangssperre und Umlagerung der Städte ist ja völlig rechtswidrig, auch nach der türkischen Verfassung. Nach der türkischen Verfassung kann man das überhaupt nicht rechtfertigen. Und natürlich ist ja die Türkei auch verpflichtet, die von dem Staat unterzeichneten Menschenrechtsabkommen, internationalen Abkommen, zu beachten. Aber diese Politik, diese administrativen Maßnahmen entsprechen auch den Normen, den Standarden, Prinzipien der internationalen Menschenrechtsabkommen.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Städte werden umlagert. Sie meinen belagert wahrscheinlich.
Pardon, belagert. Ja. Umlagert, das ist. Seit Wochen setzt die Regierung diese Maßnahmen entschieden durch und mit den Panzern, mit den Snipers, mit den anderen militärischen Geräten und so weiter, versuchen sie, die Städte irgendwie zur Beugung zu bringen, die Bevölkerung, die in diesen Städten leben, einfach zu Gehorsam zu zwingen. Inzwischen sind ja mehrere Zivilisten getötet worden. In mehreren Städten sind auch die Leichen liegen die Leichen auf den Straßen tagelang. Also auch zur Begrabung gibt es auch keine Möglichkeit. Das heißt, die Regierung lässt auch die Begrabung der Leichen gar nicht zu. Natürlich menschliche Probleme, humanitäre Probleme tauchen auch auf. Wasserversorgung, Elektrizität, auch Nahrungsmittel fehlen ja in diesen Städten. Die Lage ähnlicht eigentlich die Belagerung von Bosnien während des jugoslawischen Kriegs. Wenn ich irgendeinen Vergleich machen sollte, es ist nicht unbedingt nötig, aber wenn man doch schon einen Vergleich machen will, dann kann man wirklich erst mit der Lage in Bosnien während des Bürgerkriegs in Ex-Jugoslawien.
Sie sagen, das eigentliche Ziel sei nicht die PKK oder auch nicht die Gräben oder die Jugendlichen, die da Widerstand leisten, sondern das eigentliche Ziel sei die HDP und die Gräben nur der Vorwand. Wäre es dann nicht eigentlich vernünftig, die Gräben und Autonomieerklärungen einfach zu lassen?
Ich würde sagen, also die Autonomiedebatte ist ja viel breiter als die Gräben und Barrikaden. Also die kann man nicht identifizieren miteinander. Aber durch diesen Kriegskonzept sind beide Dinge irgendwie schon durcheinander gegangen. Autonomie ist eine politische Frage und das soll man auf der demokratischen Ebene diskutieren. Die Kurden wollen ja auch irgendwie einen autonomen Status haben und das ist nicht neu eigentlich. In unserem Parteiprogramm steht schon seit 2 Jahren, dass wir auch für die ganze Türkei, für das ganze Land eine neue Gestaltung des...
Ja, wenn man eine neue Gestaltung des ganzen Landes will, müsste man da nicht mit Kräften, anderen Kräften im Land zusammenarbeiten? Also zum Beispiel mit der CHP, also wo es überhaupt geht, es geht ja nicht mit jedem, das wissen wir in der Türkei.
Ich meine, also mit CHP können wir auch irgendwie zusammen arbeiten in bestimmten Punkten. Zum Beispiel die CHP will ja auch, dass die Vorbehalte bei der Europäischen Konvention für die kommunale Autonomie, es gibt ja einen Vertrag des Europäischen Rats und die Türkei hat das auch unterzeichnet und auch im Parlament auch ratifiziert, aber mit bestimmten Vorbehalten, die den Sinn des Vertrages zunichte machen eigentlich. Und die CHP erklärt ja ständig, dass sie für die Aufhebung dieser Vorbehalte ist. Zum Beispiel, das kann ein Schritt sein für die Normalisierung der Debatte über die Neugestaltung, über der Neugestaltung des Verwaltungs- und politischen Systems der Türkei sein. Aber nicht nur CHP, wir erwarten auch Unterstützung von der gesellschaftlichen Kräften natürlich. Einfach, wir wollen die Autonomiefrage normalisieren und von dem Krieg befreien, das heißt, nicht ein Thema des Krieges machen oder kein Grund für den Krieg machen, sondern es ist eine politische Frage, ein politisches Thema, sagen wir ständig. Auch rufen wir auf die Jugendlichen hinter den Barrikaden dazu auf, dass sie auch dieses Problem der demokratischen Politik überlassen.
Also die Zustände sind ja also kaum noch ertragbar. Ich habe gehört von 300.000 Flüchtlingen, 3 Wochen lang Ausgangssperren, totalen Ausgangssperren. Leute werden auf der Straße erschossen, nur weil sie die Nase vors Haus gestreckt haben. Was kann man denn eigentlich akut jetzt tun?
Also wir versuchen alles zu tun, hier auf der juristischen und politischen Ebene. Aber die Regierung scheint sehr hartnäckig zu sein hier in dieser Sache. Und deswegen ist ja die Reaktion der europäischen Institutionen hier sehr wichtig und die europäische Öffentlichkeit, demokratische Öffentlichkeit. Natürlich, die Türkei ist ja Mitglied der NATO, Mitglied des Europarats und auch Vollmitgliedschaftskandidat der EU. Und hier sollen ja auch eigentlich diese Institutionen etwas übernehmen, unternehmen. Alles, was hier los ist und was und die Politik, die die Regierung seit Wochen hier folgt, widerspricht den primären Grundsätzen der europäischen Institutionen. Deswegen sollen sie auch ihre Stimme heben. Aber leider, die Verhandlungen über die Flüchtlingsfrage mit der Türkei, zwischen der Türkei und europäischen Staaten, hat irgendwie auch hier den Spielraum oder die Bewegungsmöglichkeit der europäischen Staaten blockiert. Eigentlich ist diese Verhandlung gar nicht sauber. Ich würde sagen, eine dreckige Verhandlung läuft zwischen bestimmten europäischen Staaten und der EU und der Türkei. Damit die Türkei auch die Verantwortung für die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, übernimmt, schweigen auch die europäischen Staaten und die Organe der EU. Und das ist überhaupt nicht moralisch akzeptabel. Das wird auch schwere Folgen haben für die Zukunft, sowohl politisch als auch ethisch. Und ich muss auch das betonen, wenn der Krieg in der Türkei, innerhalb der Türkei, so weitergehen würde, dann ist alles überflüssig, was die europäischen Staaten jetzt für die Verhinderung des Flüchtlingsstroms nach Europa machen. Das heißt, einen verbreiteten Bürgerkrieg in der Türkei wird ja auch Millionen Flüchtlinge bedeuten und natürlich in die Richtung Europas.